darf euch heute Morgen mit hineinnehmen in ein Thema, wo ich glaube, das kann uns manchmal als Christen echt herausfordern. Aber es ist was, was sich immer wieder durch die Bibel durchzieht. Und ich habe mir gedacht, stell dir mal Folgendes vor. Du wartest, oh, das ist ein bisschen dunkel, ist egal, man sieht auch gar nicht so viel, da sitzt ein Typ an seinem Handy. Könnt ihr euch alles sehr plastisch wahrscheinlich vorstellen, stellt euch euer Gesicht dann vor. Du wartest auf irgendeine wichtige Nachricht gerade, ob das WG-Zimmer frei wird und klappt, die Ergebnisse von einem Arzt, die Rückmeldung von einem Vorstellungsgespräch oder ob dieser Termin oder dieses Event jetzt doch klappen. Und ehrlicherweise, du sitzt schon so ein bisschen auf heißen Kohlen. Und du erwischst dich, dass du immer wieder auf dein Handy schaust. Ich habe es jetzt zum Glück nicht dabei. Und überprüft und du hast es schon extra laut gestellt. Und intuitiv, fast automatisch, ziehst du es immer wieder aus der Hosentasche, schaust drauf und packst es weg, ohne es wirklich realisiert zu haben. Weil es könnte ja auf WhatsApp oder auf Insta oder wo auch immer man unterwegs ist, könnte ja eine neue Nachricht gekommen sein. Aber es kommt einfach nichts. Und plötzlich piept dein Handy und du schaust drauf schon ganz hoffnungsvoll und merkst, nee, Mutti hat nur 13 Bilder von einer beliebigen Pflanze, Katze oder Atmosphäre von einem Sonnenuntergang in die Familien-WhatsApp-Gruppe gestellt. Alle Beispiele natürlich irgendwie frei erfunden, ohne jeglichen Realitätszusammenhang. Und mittlerweile merkst du aber so ein bisschen, du wirst fast schon genervt, weil du eigentlich diese Antwort einfach nur bekommen möchtest. Und am nächsten Tag schaust du mal in dein E-Mail-Postfach rein und merkst, morgen kam schon eine Mail. Ich habe die Wohnung, cool, oder was auch immer. Du merkst, du hast die ganze Zeit auf etwas gewartet, aber am falschen Ort oder vielleicht auf dem falschen Weg. Und ich würde behaupten, das kann uns als Christen immer wieder passieren, wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit Gott genauso passieren. Wir warten auf etwas Bestimmtes, bekommen vielleicht gefühlt keine Antwort und sind schon ein bisschen angefressen darüber. Aber vielleicht hat er schon reagiert, nur eben anders, als wir erwartet hatten. Wie müsste Gott dir begegnen, dass du dir sicher wärst, das war von Gott? Manche würden vielleicht sagen, ja, so ein kleines Wunder. Das hätte ich schon gern. So, vielleicht sogar hörbar, akustisch, so Gott sagt mir wirklich, hey, mach das. So, oder vielleicht bist du ein bisschen demütiger und sagst, ja, also so im Gottesdienst so ein leichter Schauer, so ein Nackenkitzeln oder so, ich weiß so, Gott ist gerade da, so, das wäre doch, ja genau, Tani, das wäre doch jetzt irgendwie, das würde mir schon reichen. Wir alle haben, glaube ich, bewusst oder unbewusst Vorstellungen davor, wie Gott handeln müsste. Und wie wir es dann wüssten, dass es wirklich von Gott ist. Und genau darum geht es in der Geschichte von Elia heute, von der wir, glaube ich, echt einiges lernen können. Was ist, wenn Gott gar nicht schweigt, aber wir die ganz falschen Zeichen von ihm erwarten, ganz anders denken, dass er reden müsste? Und ich möchte beten zum Anfang. Guter Gott, danke dafür, dass wir, wenn wir in dein Wort schauen, merken, dass da ganz häufig auch deine Hauptpersonen, deine Vorbilder in eine völlig falsche Richtung laufen und wir daran merken dürfen, hey, das ist einfach das Leben. Das ist manchmal herausfordernd, das ist manchmal schwer und wir dürfen weiter wachsen. Und ich will dich bitten jetzt für die Predigt, für den ganzen Gottesdienst, aber auch öffne unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen für dein Wirken und dass wir das erkennen. Und schenke du Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir möchten in die Geschichte von Elia eintauchen. Die steht in 1. Könige 17 bis 19 und dann nochmal so ein kurzer Part in 21 und dann nochmal so ein kurzer zweiter Part in 2. Könige 1 und 2, also ein bisschen gesplittet. Der Kerngedanke ist so ein bisschen Kapitel 19, aber um den wirklich zu verstehen, muss man so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sich den Kontext anschauen. Jetzt ist der Kontext vielleicht ein bisschen lang gewesen, das wären so 80 Verse und ich habe mir gedacht, ich paraphrasiere euch das mal, also ich sage es in meinen Worten, das werdet ihr auch gleich sehr gut hören, wo ich sagen würde, das weicht zwar von dem Biblischen ab, aber ohne den Inhalt zu verfälschen. Israel macht mal wieder Israel-Sachen. König Ahab und das Volk, die beten schon wieder Baal als Gottheit an. Baal ist so ein bisschen der Fruchtbarkeitsgott, der die Pflanzen wachsen lässt, der Regen schenkt und so. Und Gott sagt, finde ich nicht gut. Elia, geh mal zu dem Ahab hin Und ich will ihm beweisen, dass dieser Gott keine Macht hat, denn jetzt gibt es Dürre. Zack, bum, bang, trocken, Dürre, Hungersnot, 3 Jahre lang. Elia wird währenddessen, coole Jungschergeschichte hatten wir erst vor kurzem, von einer Witwe durchgefüttert, die dank Gottes eingreifenden unendlichen Vorrat an Öl und an Mehl hat und deswegen ganz viel Brot backen kann und deren Sohn auch noch von Elia von den Toten übrigens auch verweckt wird. Krasse Geschichte, wollen wir heute uns gar nicht anschauen. Jetzt ist es so, König Ahab, Führungspersönlichkeit, die sind nicht immer richtig gut darin, Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, lass es doch mal anders machen. Und er denkt sich so, ja, Konsequenz heißt, dass wir auch Holzwege zu Ende gehen. Seine Frau Isabel, die hat da auch noch so ein bisschen die Finger drin. Und deswegen schickt Gott Elia nochmal hin. Und Elia sagt, lass uns doch ein Battle machen, einen Kampf. Gott gegen Baal. Ich alleine gegen 450 von deinen Baalspriestern. Und jetzt kommt es so ein bisschen zur entscheidenden Auseinandersetzung auf dem Berg Karmel. Und das ist vielleicht eine der größten Siege, die Elia in seinem Leben einfährt. 450 Baalspriester, die stehen vor diesem einzigen Propheten Gottes gegenüber. Menschlich gesehen würde man sagen, aussichtsloser Kampf. Wir haben ja die letzten Wochen auch gelernt, ah, Gott liebt sowas. Der liebt sowas, wenn man in Unterzahl ist. Und Elia hat unglaublich viel Mut. Und er fordert diese Baalspriester heraus und sagt, hey, jeder von uns baut jetzt mal einen Altar, wir legen ein Opfer drauf und dann rufen wir und beten zu unseren Göttern. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Die Baalspriester machen das und die schreien da stundenlang rum und die ritzen sich mit Messern, steht da, und machen sich Wunden, alles um irgendwie ihren Gott zum Handeln zu bewegen, aber nichts passiert. Und dann tritt Elia vor und ganz selbstbewusst sagt er, ja, hier dieser Altar, gieß nochmal Wasser drüber. 3-mal wird mit Krügen Wasser drüber gegossen, damit auch ja niemand behaupten kann, das wäre jetzt einfach per Zufall entstanden, dieses Feuer. Was, ja. Anschließend betet er eigentlich nur wenige Sätze. Er betet, 1. Könige 18, 37, erhöre mich, Herr. Erhöre mich, damit dein Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und sie ihre Herzen wieder dir zukehren. Und dann fällt Feuer vom Himmel. Nicht zaghaft, nicht langsam, nicht irgendwo ganz weit weg, sondern genau auf den Altar drauf. Und für Elia war das vielleicht, oder war das bestimmt so einer der größten Momente in seinem Leben. Endlich sieht ganz Israel, wer der wahre Gott ist. Endlich zeigt Gott seine Macht. Endlich scheint sich jetzt alles wieder zum Guten zu drehen. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, denken wir das wahrscheinlich auch. Jetzt muss doch alles anders werden. Ihr habt es doch gerade gesehen. Jetzt wird Ahab, Isabel, das Volk umkehren. Jetzt wird das Volk wieder gotttreu sein. Und jetzt beginnt endlich mal eine geistliche Erweckung. Aber genau das passiert nicht. Die Frau vom Ahab, die Isabel, die bleibt hart und die lässt Elia ausrichten. 1. Könige 19, 2. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du es diesen getan hast. Jetzt denkt man sich so, hä? Deswegen habe ich es normalerweise in meinen Worten gesagt. Mit anderen Worten, nach dem Sieg hat Elia die Baalspriester erschlagen. Das mache ich jetzt auch mit dir. Morgen bist du tot. Und jetzt verändert sich schon wieder alles, nur nicht überhaupt nicht in die Richtung, wie Elia wahrscheinlich gehofft hat. Aus dem mutigen Propheten wird jetzt ein Flüchtling. Aus einem Mann, der vor hunderten Menschen gestanden hat, wird ein einsamer Wanderer in der Wüste. Und aus einem Glaubenshelden wird ein Mensch, der einfach nicht mehr kann. Elia setzt sich unter einen Ginstenstrauch, kannte ich nicht, ist okay, und spricht einen Satz, der tief berühren kann. Es ist genug. So nimm her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Mit anderen Worten, ich will sterben. Lass mich doch einfach gehen. Lass es doch einfach vorbei sein. Ich kann nicht mehr. Und ich finde diesen Satz unglaublich ehrlich. Hier spricht kein Held, hier spricht kein Superchrist, hier spricht ein erschöpfter, niedergeschlagener Mensch. Und ich glaube, wir alle kennen das auch aus unserem Leben, vielleicht nicht immer so dramatisch wie bei Elia, aber safe gibt es auch bei euch Zeiten, wo ihr euch innerlich leer fühlt. Zeiten, wo man sich so fragt, boah, wie kann ich das alles noch weitermachen? Zeiten, wo man so das Gefühl hat, jetzt habe ich richtig viel Kraft investiert, aber trotzdem hat sich nichts verändert. Manchmal sogar nach den schönsten Momenten unseres Lebens, nach einer richtig tollen Freizeit, wo man sich richtig erfüllt gefühlt hat, nach einem großen Projekt, nach Hochzeiten oder Geburten, nach Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Man hat Wochen und Monate auf was hingearbeitet. Man hat gebetet und geplant und gekämpft und alles ist jetzt vorbei und plötzlich merkt man, wie die ganze Anspannung abfällt und wie man eigentlich nur noch müde ist. Wahrscheinlich kennt ihr das Phänomen auch bei euch aus dem Urlaub. Hat man monatelang irgendwie durchgehalten auf Arbeit, dann beginnt der Urlaub, die Ferien und man wird krank. Und man denkt so, warum denn jetzt? Und der Körper sagt einem, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt braucht es Ruhe. Und ich glaube, Elia hat was ganz Ähnliches erlebt. Der Kampf auf dem Karmel war nicht nur körperlich anstrengend, es war emotional und geistlich eine Achterbahnfahrt die letzten Jahre. Wochen, Monate, jahrelang unter Druck gewesen, von Ahab so ein bisschen angefeindet werden und nun bricht gefühlt alles über ihm zusammen. Was mich an der Geschichte tröstet, ist die Reaktion Gottes. Denn wenn ich ehrlich bin, kenne ich ganz viele Leute, die anders, glaube ich, als Gott reagieren würden. Die würden sagen, boah, Elia, reiß dich doch mal zusammen. Guck doch mal, was du gerade Riesiges erlebt hast. Was für ein Wunder. Wo ist dein Glaube geblieben? Vertrau Gott doch einfach. Lass dich nicht hängen. Oder sowas wie, ja, du musst jetzt einfach dich noch ein bisschen mehr reinhängen. Das ist gerade Anfechtungszeit, aber das geht vorbei. Gott sagt nichts davon. Das Erste, was Gott tut, ist erstaunlich schlicht. Er schickt einen Engel, der Engel weckt Elia auf, und neben ihm liegen frisch gebackenes Brot und Wasser. Mehr nicht. Keine Predigt, keine Ermahnung, keine theologische Erklärung, nur Brot, Wasser und Schlaf. Elia isst, Elia trinkt und schläft wieder ein. Ein zweites Mal kommt der Engel dann, berührt ihn sanft und sagt, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und ich finde, die Verse haben was total seelsorgerlich Schönes. Gott beginnt mit der Heilung nicht irgendwie zuerst bei der Seele. Er beginnt ganz körpernah. Bei vielen Heilungen von Jesus ist es ja auch so, Jesus sagt nicht erstmal, hier, lass uns mal theologisch zusammensetzen und überlegen, wie schaffst du es auch noch in den Himmel rein, sondern er sagt, ich heile dich, sündige hinfort nicht mehr, deine Sünden sind dir vergeben. Eine körperliche Heilung in Zusammenhang mit einer seelischen Heilung. Er beginnt mit dem Körperlichen. Er weiß, dass Elia im Moment gar keine große Predigt aufnehmen kann. Er weiß, dass sein Prophet gerade völlig erschöpft ist. Und deshalb bekommt Elia genau das, was er gerade am dringendsten braucht. Ruhe, Nahrung, Zeit. Und dieses Verständnis flecht mich ein bisschen, weil ich mir denke, der allmächtige Gott, der gar keine Pausen braucht, weiß ganz genau, was ein erschöpfter Mensch manchmal zuerst schlafen muss oder was Gutes essen oder was Gutes trinken, bevor er wieder glauben kann. Und ich finde, das ist eine wichtige Botschaft für uns, weil wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen erschöpft sind, wo man Termine hat und Arbeit und Erwartungen und ständig Erreichbarkeit und wir hetzen von einem zum anderen und selbst manchmal in Gemeinden oder in unserer Freizeit merken wir, boah, da müssen wir richtig durchplanen, dass wir alles irgendwie ordentlich hinbekommen. Und dann wundert man sich manchmal, ach, ich höre Gottes Stimme gerade irgendwie nicht mehr so richtig zwischen all den anderen. Vielleicht liegt das Problem gar nicht darin, dass Gott schweigt. Vielleicht sind wir einfach zu erschöpft, um noch wirklich zuhören zu können. Und vielleicht ist es um uns und in uns schon zu laut, als dass wir ihn und sein Reden wahrnehmen könnten. Und deshalb finde ich schön, dass Elia Gott nicht antreibt, nicht unter Druck noch setzt oder sagt, ja, du musst dich jetzt halt mehr reinhängen, jetzt wird es richtig spannend, sondern ihm zuerst Erfrischung und neue Kraft gibt, durch körpernahe Versorgung, Essen, Trinken, Ruhe. Und dann kommt erst die eigentliche Gottesbegegnung. Und mit neuer Kraft macht sich Elia auf den Weg. 40 Tage und Nächte wandert er zum Horeb, dem Berg Gottes. Das erinnert vielleicht so ein bisschen auch daran, 40 Jahre in der Wüste, das Volk Gottes beim Exodus oder 40 Tage Jesus in der Wüste, bevor sie jeweils eine richtig starke Gotteserfahrung haben. Fun Fact, deswegen wird auch 40 Tage lang Fasten vor Ostern. Und genau dort am Horeb beginnt der zweite und ich finde schon der spannendere Teil. Ihr habt jetzt die Hälfte. Denn Elia ahnt noch nicht, dass Gott ihm ganz anders begegnen wird, als er es sein ganzes Leben lang erwartet hat. Und nachdem Elia 40 Tage und Nächte unterwegs gewesen war, erreicht er den Horeb. Doch weder Ort noch Zeit sind irgendwie Zufall. Gott hat sie ganz bewusst gewählt, um ihnen dort zu begegnen. Warum gerade da? Der Horeb ist einer der bedeutendsten Orte der ganzen Bibel. Hier sieht Mose den brennenden Dornbusch. Hier erfährt er Gottes Namen, Jahwe. Ich bin, der ich immer war, ich bin und immer sein werde. Ich bin der Ewige und der Lebendige. Hier hatte Gottes Volk erlebt, was für ein gewaltiges Spektakel es ist, wenn Gott zu einem kommt. Donner erfüllt den Himmel, Blitze zucken über den Berg, dichter Rauch steigt auf, die Erde bebt. Der Sinai, ein anderes Wort für Horeb, weil Horeb bedeutet einfach nur der Berg und allen ist klar, welcher der Berg ist. Der Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer, in 2. Mose 19, 18. Und für jeden Israeliten war klar, wenn Gott erscheint, dann geschieht was Gewaltiges. Sodom und Gomorra, 10 Plagen, ich kann nicht so gut zählen mit Fingern, aber... Meeresteilung, Wolken- und Feuersäule beim Exodus, Gideons Schlacht, die wir uns das letzte Mal angeschaut hatten. Irgendwie sowas, was Gewaltiges wird Elia erwartet haben. Weil er war ja nicht nur mit der Geschichte von Mose vertraut, er hatte wenige Tage zuvor noch erlebt, wie Gott auf dem Karmel mit Feuer geantwortet hat. Feuer war für Elia so das Symbol, nicht nur aus vergangener Zeit, sondern auch, so habe ich persönlich Gott erlebt. Und vielleicht dachte er, jetzt bin ich am Berg Gottes. Jetzt wird Gott so wie damals handeln. Wieder wird die Erde beben. Wieder wird Feuer fallen. Wieder wird Gott seine Macht zeigen. Und ich kann Elia gut verstehen, weil wir Menschen, wir leben von unseren Erfahrungen. Sie prägen unser Weltbild und unser Gottesbild. Man sagt so, zwischen 70% und 80% unserer Theologie, also was wir von Gott glauben und wie wir Glauben verstehen, ist geprägt von unserer Biografie, was wir selbst erlebt haben, welche Menschen uns geprägt haben, welche Gemeinden. Und wenn Gott einmal auf eine bestimmte Weise gehandelt hat, dann erwarten wir oft, dass Gott es genauso wieder tun wird. Vielleicht, wenn man auf einer Freizeit war und man denkt sich so, boah, da habe ich Gott so intensiv erlebt und jetzt hofft man, jede Freizeit wird wieder so eine Gotteserfahrung. Ein anderer hat vielleicht ein bestimmtes Lied und er merkt so, boah, da habe ich Gott so richtig nahe gespürt. Und immer wenn ich dieses Lied höre, dann kommt mir Gott ganz besonders nahe. Oder wenn ich eine bestimmte Art von Musik mir anhöre, da drin, ehrlicherweise nur da drin kann ich Gott begegnen. Wenn man eine schwere Krankheit durchlebt hat, und sich von Gott getragen weiß und dann irgendwie hofft, in jeder Krise Gott auch wieder so erleben zu können. Und dann gibt es noch Dutzende andere Arten, da in der Natur, in der Literatur, bei Events und Einsätzen und Mitarbeit. Und versteht mich nicht falsch, diese Erfahrungen sind was total Wertvolles, weil sie stärken unseren Glauben. Aber sie bergen auch eine gewisse Gefahr, weil wir können anfangen, damit Gott einzugrenzen. Wir meinen, nur so oder nur hier oder nur auf diese Weise, wenn man es richtig macht, dann begegnet und segnet Gott uns. Plötzlich suchen wir Gott nur noch dort, wo wir ihn gestern schon erlebt haben. Und genau das scheint bei Elia zu geschehen. Und jetzt beginnt Gottes Unterricht. Ein gewaltiger Sturm zieht auf den Berg. Die Bibel beschreibt ihn so mächtig, dass Felsen zerspringen. Und wenn wir das lesen, dann denken wir, finde ich, direkt an Gottes Größe, seine Stärke, seine Macht. Und dann kommt der einfache, nüchterne Satz, aber der Herr war nicht im Sturm. Kaum ist der Sturm vorbei, beginnt die Erde zu beben, ein Erdbeben. Und wieder denkt man an die Geschichte von Mose am Sinai. Und wieder erwartet man, oh ja, da drin, da drin. Und wieder heißt es, aber Gott war nicht im Erdbeben. Danach erscheint Feuer, jetzt müsste Gott doch da sein. Feuer ist schließlich das Zeichen von Karmel gewesen, das Zeichen vom Sinai, das Zeichen von Gottes sichtbarer Gegenwart, die Feuersäule in der Nacht, als sie aus Ägypten flohen. Und wieder lesen wir, aber Gott war nicht im Feuer. Und ich finde diese Verse so unglaublich spannend, nicht weil Gott Sturm, Erdbeben oder Feuer an sich ablehnt, das hat er ja davor schon genutzt gehabt, sondern weil er Elia was ganz Besonderes zeigen möchte. Du kannst dich nicht nur und du kannst mich nicht nur auf deine bisherigen Erfahrungen festlegen. Ich bin mehr als das, was du bisher erfahren hast. Ich bin größer, als du glaubst. Und danach geschieht etwas Unerwartetes und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Im Hebräischen, Formulierung ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Wörtlich würde es sowas meinen wie die Stimme eines feinen Schweigens oder das Geräusch von sanfter Stille, wo man sich denkt, wie klingt das, will ich auch. Es ist nicht einfach nur ein Windhauch. Es geht um etwas so unglaublich Unspektakuläres, dass man es fast überhören könnte. Und genau dort, jetzt, erkennt Elia Gottes Gegenwart. Jetzt verhüllt er sein Gesicht, jetzt tritt er aus der Höhle raus, jetzt weiß er, Gott ist da. Und mich bewegt es immer wieder, nicht weil Gott leise spricht, sondern weil Gott anders spricht. Und ich finde, das ist der entscheidende Unterschied. Manchmal wird aus der Geschichte so ein Satz gemacht wie, ja, Gott redet immer ganz leise und in den sanften Tönen. Deswegen ist stille Zeit so wichtig und du brauchst die Ruhe, damit du Gott auch hören kannst. Und ich habe es ja am Anfang auch so ein bisschen gesagt, boah, Ruhe tut uns richtig gut und wir brauchen es auch. Und ich glaube auch, dass es an sich stimmt. Aber wenn man daraus den Satz macht, nur so wirst du Gott erleben, dann wird es falsch. Weil als Gott Paulus begegnet ist, da blendet ihn ein Licht vom Himmel und er sieht nichts mehr. Als Jesus getauft wird, da öffnet sich der Himmel. Als Israel am Sinai ist, da bebt die Erde. An Pfingsten kommt der Heilige Geist wie ein mächtiger Sturm über die Leute. Gott kann laut sprechen, sehr laut sogar. Die eigentliche Botschaft lautet vielmehr, Gott entscheidet selbst, wann, wo und wie er Menschen begegnet. Und das ist nicht an unsere Erfahrungen gebunden. Und genau darin liegt, finde ich, aber auch eine große Freiheit. Denn wäre Gott nur im Spektakulären, im Großen, wenn man hier eine richtige Show aufzieht oder sowas, dann würden viele Menschen Gott nie erleben. Dann würde die alte Frau, die zu Hause sitzt, die mal aus dem Haus gehen kann, Gott nicht mehr erleben. Dann würde der Kranke im Krankenhaus Gott nicht erleben. Oder Menschen, die sich im Leben gerade völlig verlaufen haben. Oder deren Leben einfach unscheinbar verläuft. Auch ihnen möchte Gott begegnen, wahrscheinlich dann nicht durch Feuer oder durch große Wunder, aber genauso real. Und dann frage ich mich manchmal, ob wir Gott nicht häufiger verpassen, weil wir denken, er schweigt oder er ist irgendwie gerade ruhig, aber einfach nur das Falsche von ihm erwarten, das Falsche auf das Falsche warten. Wir wünschen uns irgendwie das große Wunder und übersehen die Menschen nicht, die Gott uns an die Seite gestellt hat, die uns durchtragen und für die so viele kleine Wunder schon da sind. Wir warten auf diese hörbare Stimme von Gott und haben eigentlich längst die Bibelverse und die Mitchristen, die uns was zugesprochen haben, wo so viel Weisheit drin liegt. Wir hoffen auf außergewöhnliche Erfahrungen und erkennen Gottes Treue im Alltag nicht. Als die Jünger mit Jesus auf dem Berg waren und der Verklärung und Jesu wahres Wesen so ein bisschen erkannt haben, dann waren da auch Mose und Elia auch dabei, aber kompliziert. Da wollten die Jünger, die haben sich gedacht, ja hopp, das ist es, das ist gerade Peak-Glauben. Hier, besser wird's nicht, lass uns Hütten bauen. Wir bauen dir eine Hütte, Jesus, und für Mose und Elia bauen wir auch noch eine. Die hatten gerade so ein richtiges Hoch, so ein richtiges Highlight im Glauben und sie wollen das unbedingt festzementieren, festhalten, sie wollen Mauern aufbauen, um es greifbar zu haben, für sich zu konservieren. Und ich glaube, sowas liegt in uns total drin. Vielleicht liegt darin mit einer der größten Blindheiten im Glauben, weil der Moment zieht vorbei. Auf dem Berg oder die Freizeit oder das Konzert oder der Gottesdienst, alles zieht irgendwie vorbei und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Jesus geht mit den Jüngern vom Berg wieder zurück. Zurück in den Alltag. Natürlich erwarten wir von Gott Außergewöhnliches. Und gleichzeitig ist die Bibel so voll von Geschichten, in denen Gott ganz normal im Alltag dabei war. Mose, der Schafe hütet, David auch Schafe, die Hirten an Weihnachten, Maria, die ihrem täglichen Tagewerk so ein bisschen nachging, Petrus, der seine Netze flickst, Matthäus, der am Zoll sitzt. Und genau da begegnet ihnen Gott, nicht weil der Ort heilig wäre, sondern weil Gott da ist. Und ich glaube, diese Wahrheit kann unglaublich befreiend sein. Gott begegnet uns und auch anderen Menschen dann, so wie wir und die es brauchen. Und das nimmt Druck raus. Ich muss nicht ständig auf ein außergewöhnliches Erlebnis gehen und produzieren, dass Gott mir nahe ist. Ich muss nicht einer bestimmten Form hinterherlaufen und auf eine bestimmte Art glauben. Ich darf offen sein. Offen dafür, dass Gott heute ganz anders handelt, als er es gestern gemacht hat. Offen, dass Glauben anders gelebt werden darf, dass, als ich ihn lebe, dass es kirchlich, freikirchlich, sogar charismatisch, alles möglich ist. Gott kann. Offen, dass Gott Wege zu Menschen findet und geht, die wir noch nicht mal sehen. Und offen dafür, dass Gott auch mir anders begegnen kann. Nicht, weil er sich verändert, sondern weil sich unser Blickwinkel auf Gott verändert und wachsen darf. Ich komme zum Ende, die verheißungsvollen Worte. Und dasselbe sieht man übrigens auch im Neuen Testament. Die große Überraschung, die größte Überraschung Gottes ist nicht dieser Windhauch am Horeb. Die größte Überraschung Gottes ist das Baby in der Krippe. Jahrhundertelang wartet Israel auf den Messias. Sie warten auf einen neuen David, auf einen Feldherrn, auf einen starken König, auf einen Befreier, der die Römer vertreibt. Und Gott, er kommt als hilfloses Kind. Nicht ein Palast, sondern in einem Stall. Nicht mit einem Heer, sondern mit einer jungen Familie. Nicht mit einem Schwert, sondern mit offenen Armen. Später erwarten sie einen Richter und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Man erwartet Macht und hat eine Dornenkrone. Thron und Kreuz. Sieg und er stirbt. Und gerade dadurch rettet er die Welt. Und ist es nicht irgendwie typisch Gott? Er überrascht immer wieder. Nicht, weil er sich verändert, sein Wesen, sein Charakter, Jahwe, bleibt derselbe. Vor 4000 Jahren, gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Liebe bleibt dieselbe. Seine Treue und seine Zusage bleiben dieselben. Aber seine Wege übersteigen immer wieder unser Denken. In Jesaja ist es so formuliert, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die Elia am Horeb lernen musste. Nicht, dass Gott plötzlich ein anderer geworden ist, auch wenn wir es so den Gottesdienst genannt haben, sondern dass Gott niemals aufgehört hat, größer zu sein als Elia seine Vorstellung. Deswegen erscheint Gott in der Bibel auch übrigens zum Beispiel am Anfang ganz anders, als er uns im Neuen Testament erscheint, weil die Verfasser immer aus ihrem Blickwinkel Gott beschrieben haben, mit ihren Erfahrungen von Gott auf ihn geschaut haben und nicht gemerkt haben, dass Gott noch so viel größer ist. Vielleicht ist genau das, was man sich heute auch mitnehmen kann. Gott ist größer als unser Gottesbild. Das Bild, das du von Gott hast, ist nicht Gott, sondern es sind deine bisherigen Erfahrungen mit Gott. Und es darf und soll auch weiter wachsen, weil wir ihn besser kennenlernen wollen. Und natürlich, das ist mir auch wichtig, soll man dankbar zurückschauen auf all das, was man mit Gott schon erlebt hat. Die Momente nicht kleinreden, wo man sich getragen gefühlt hat und geführt und überrascht wurde, aber gleichzeitig auch bereit sein, morgen neu Gott kennenzulernen. Denn Gott ist kein Gott der Vergangenheit. Er ist der pulsierende, lebendige Gott. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott Elias, der Gott der Jünger und derselbe Gott, der uns und Menschen heute begegnet. Vielleicht nicht so, wie wir es erwarten, aber immer so, wie wir es brauchen. Und deshalb wünsche ich mir das für mein eigenes Leben. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Nicht, dass Gott meine Vorstellungen erfüllt, sondern sie immer wieder auch sprengen darf. Dass ich nie irgendwie Gott schon zu gut kenne oder zu gut zu kennen glaube, dass ich aufhöre, neu über ihn zu staunen und von ihm begeistert zu sein. Dass ich nie meine Erfahrungen mit Gott selbst verwechsel. Und dass ich jeden neuen Tag mit so einer Erwartung rangehe, Gott, ich weiß nicht, wie du mir heute begegnen wirst, aber ich will bereit sein, dich zu erkennen. Öffne mir wie bei den Emmaus-Jüngern die Augen, die Ohren, dass wir erkennen dürfen, dass du eigentlich schon längst mit uns unterwegs bist, dass du näher bist, als wir glauben. Und vielleicht warten wir darauf, dass wir den Blick, wartet er darauf, dass wir unseren Blick von unseren Erwartungen lösen und offen dafür sind, ihm neu begegnen zu können. Ich bete. Guter Gott, danke dafür, dass wir dich erleben dürfen und erleben dürfen, dass du riesig bist, groß und unbeschreiblich, obwohl wir es probieren, dich zu beschreiben und merken, wir kommen immer wieder an unsere Grenzen und du immer noch größer bist. Und ich weiß, wir alle kriegen in unserem Gottesbild es nie ganz zusammen, deine ganzen Facetten, wie du in der Bibel dich beschreibst oder beschrieben wirst. Und ich glaube, das macht so einen grandiosen Unterschied aus, dass wir dich nicht in einen Rahmen, in den Käfig stecken können, sondern immer wieder merken, du sprengst diesen Rahmen und du bist größer. Ob das damals bei den Jüngern und Jesus war und sie merken, du funktionierst ganz anders und du bist ein noch grandioserer Gott, oder ob das heute ist. Und ich will dich bitten, dass du uns immer so begegnest, dass wir staunen dürfen, mit Ehrfurcht und mehr erkennen wollen, wie du noch bist und nicht nur daran hängen bleiben, wie du damals warst. Danke dafür, dass du zu uns sprichst, und ich will dich bitten, halt die Sachen, die wichtig geworden sind, in unserem Herzen wach. Und lass uns spüren, du gehst heute mit uns jeden Tag. Amen.